Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Alle reden übers Wetter, auch wir wollen das tun und der Frage nachgehen, wie viel Hitze eigentlich die Kunst verträgt. Heiß ist es auch im Norden von Mexiko, dort spielt der Film Nuestro Tiempo, der heute in die Kinos kommt, unser Film der Woche. Außerdem geht's ins Prunkschloss von Chambord, wo bei einer UNESCO-Konferenz über den Geist von Mosul gesprochen wurde. Und wie man sich in der Theaterszene immer neu zu erfinden versucht, auch das ist ein Thema. Wir berichten vom Festival Theaterformen. Der Mensch in unseren Breitengraden gerät ja dieser Tage an seine Wohlfühlgrenze, wässert den eigenen Organismus so gut es geht, verhält sich möglichst ruhig und bevorzugt kühle, geschlossene Räume. Eigentlich ideale Voraussetzungen für einen Kulturtermin, einen Besuch im klimatisierten Kino, im Konzertsaal oder auch im Museum. Schauen wir uns Letzteres mal genauer an, und zwar im Gespräch mit Iris Schäfer. Sie ist Diplom-Restauratorin und sie leitet im Wallraf-Richarts-Museum in Köln die Abteilung Kunsttechnologie und Restaurierung. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Bleiben wir erstmal bei uns Menschen, bevor wir uns der Kunst widmen. Frau Schäfer, wissen Sie, ob mehr Besucher zu Ihnen dieser Tage in die klimatisierten Räume des Museums kommen?
Ich könnte das nicht global sagen, aber für unser Museum oder auch wie gestern war ich in Düsseldorf im Kunstpalast, habe ich nicht den Eindruck, dass mehr Menschen, sondern eher weniger ins Museum kommen, was erstaunt, weil wir haben ideale Voraussetzungen für einen kühlen und gleichzeitig interessanten Aufenthalt.
Ideale Voraussetzungen, sagen Sie. Vor 18 Jahren ist das Haus, in dem Sie arbeiten, nämlich das Wallraf-Richarts-Museum, eröffnet worden. Also noch ein vergleichsweise neuer Museumsbau, wenn man das so möchte. Ist die Infrastruktur also auch auf diese Hitze, wie wir sie in diesen Tagen erleben, ausgerichtet? Sprich Klimaanlage, Isolierung?
Ja, durchaus. Also unser Museum verkraftet das sehr gut. Wir haben eine sogenannte raumlufttechnische Anlage, also eine Vollklimatisierung, die ausgelegt ist, die Kunst und natürlich auch den Besucher konstant etwa 20 Grad Celsius zu bieten und als relative Feuchte 50%. Also eine konstante Temperatur und Feuchte, die nicht so sehr für den Besucher, er empfindet das als angenehm, sondern eher zur Erhaltung der Kunst weltweit gilt.
Was heißt denn zur Erhaltung? Was würde passieren, wenn man nicht diese Konstanten einhalten würde?
Es ist vor allem eben nicht die Temperatur, wie viele denken, die den Kunstwerken, wenn sie höher liegt, schaden könnte, sondern es ist diese relative Feuchtigkeit. Wir Menschen können das nachvollziehen, wenn wir etwa im Winter raue Lippen, raue Hände bekommen. Dann merken wir, dass die Luft trockener wird. Und diese Schwankungen veranlassen Gemälde, aber auch Grafiken zu schrumpfen und sich zu dehnen. Und die schaden der Malschicht, die ja auf diesen Bildträgern ruht.
Das heißt, die Farbe würde blättern, würde auseinanderbrechen?
Exakt. Es gibt in den schlimmsten Fällen die Tendenz, dass die Malschicht sich vom Bildträger löst.
Sie haben gerade diese beiden Werte genannt. Brauchen alle Kunstwerke, weil Sie auch weltweit sagten, brauchen alle Kunstwerke diese gleichen besonderen klimatischen Behandlungen? Oder gibt es da sowas wie Privatpatienten bei Ihnen in der Sammlung?
Nein, Privatpatientinnen gibt es nicht, aber ich muss das natürlich einschränken. Es sind jetzt genannt worden Gemälde, also die traditionellerweise auf Leinwänden oder auf Holztafeln entstanden oder eben Grafiken, die auf Papier eben als Hauptbildträger bestehen. Die sind hygroskopisch, das heißt, die sind feuchtigkeitsempfindlich. Wenn Sie aber eine Metallskulptur beispielsweise betrachten, die wir viel in Außenräumen haben, die ist relativ unempfindlich gegenüber Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Also da gibt es durchaus Unterschiede in den einzelnen Gattungen. Aber wir im Wallraf-Richarts-Museum, wir haben keine Sonderpatienten, sondern es ist für alle Gemälde, Grafiken gesorgt im Sinne von gleicher Temperatur, gleicher Feuchte, weitgehend gleichbleibender Feuchtigkeit. Und das in, nicht nur in der Galerie, die Sie als Besucher besichtigen können, sondern natürlich auch in den Depots, dort, wo Kunst aufbewahrt wird.
Ja, von den Depots komme ich auch gleich zum Transport. Wenn Sie Werke für Ausstellungen empfangen aus anderen Museen oder auch ausleihen, ist da so ein Sommer und so eine Sommerhitze, so eine Hitzewelle geradezu gefährdend? Gibt es da Zeiten, wo man sagt, nee, die schicken wir da lieber nicht auf den Weg?
Ja, das ist berechtigt die Frage, aber da sind eben Kunsttransporte möglich mit eben Transportfahrzeugen, die auch klimatisiert sind, vor allem nicht im Hinblick auf die Feuchtigkeit, aber im Hinblick auf die Temperatur, sodass wir eben im internationalen Leihverkehr sicherstellen können, dass relativ konstante Klimabedingungen auf den Wegen, die die Werke zurücklegen, bestehen.
Sie haben vorhin nach Gattungen unterschieden und gesagt, dass es die sozusagen feuchtigkeitsempfindlicheren oder feuchtigkeitsrobusteren gibt. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn man sich die Kunstgeschichte mal anschaut? Ihr Haus, das Wallraf-Richartz-Museum, das hat ja eine unglaublich breite kunsthistorische Bandbreite. Fängt, glaube ich, im Mittelalter an und reicht bis ins 20. Jahrhundert. Gibt es da Kunstepochen, deren Werke dann vielleicht doch klimatischen Schwankungen gegenüber empfindlicher reagieren?
Ja, durchaus. Also der Bildträger Holz, und das sind natürlich unsere Gemälde aus dem Mittelalter, die großen Altäre, ist tendenziell empfindlicher als der Bildträger Leinwand. Also da achten wir besonders drauf. Und es sind natürlich auch die Veränderungen der Vergangenheit und auch restauratorische Eingriffe, wie die sogenannte Parkettierung, die hölzerne Bildträger zusätzlich empfindlich machen. Also man hat früher gemerkt, dass sich die Bildträger bewegen, dass sie sich dehnen und schwinden, sie sich zum Beispiel deformieren, und hat sie dann oftmals mit einem Rost hinterlegt, also einer stützenden Konstruktion, die aber das Gegenteil bewirkt hat und jetzt heute durchaus Spannung verursacht und deswegen noch mal mehr auf Klimaschwankungen reagieren. Und diese Tafeln haben wir natürlich besonders im Auge.
Das sagt Iris Schäfer, Restauratorin am Wallraf-Richartz-Museum in Köln. Wir stellten ihr die Frage, wie viel Hitze verträgt eigentlich die Kunst? Vom Bewahren und Restaurieren, vom behutsamen Konservieren kommen wir jetzt zu etwas Grundlegenderem, nämlich zur Wiederaufbauarbeit nach Krieg, Zerstörung und Belagerung durch eine Terrororganisation. Genau darum ging es gestern im Renaissanceschloss Chambord im Loiretal. Umgeben von herrlichstem Prunk, der einst nur dazu dienen sollte, zu zeigen, wie mächtig Frankreich ist, dort ging es gestern um, sagen wir, um so ziemlich das Gegenteil. Nämlich um die stark zerstörte Stadt Mosul im Irak. Die UNESCO hat ihre Konferenz poetisch überschrieben mit »Den Geist von Mosul wieder lebendig machen«. Es war also gar nicht so sehr das Ziel gewesen, über messbare Wiederaufbaumaßnahmen zu sprechen, weiß unser Korrespondent Jürgen König.
Die geistige Erneuerung einer zerstörten Stadt durch die Kultur, das wurde zum zentralen Thema der Konferenz. Der Historiker Omar Mohammed, der als Blogger jahrelang unter Lebensgefahr aus dem besetzten Mosul berichtet hatte,
They destroyed the history and heritage of all of Mosul's communities.
Der IS hat die Geschichte der gesamten Einwohnerschaft Mosuls vernichtet, um sie durch die eigene Ideologie zu ersetzen. Systematisch wurden archäologische Stätten zerstört, Museen, Bibliotheken, Manuskripte. Das geistige Leben kam zum Stillstand. Es wurde keine Musik mehr gespielt. Sämtliche Kulturveranstaltungen wurden verboten. Wir hörten auf, Fragen zu stellen, fragten oft auch uns selbst nichts mehr. 90% aller Studenten Mosuls wurden vertrieben, verhaftet oder getötet. Fast alle Universitäten wurden beschädigt oder zerstört. Der Erzbischof von Mosul, Monsignore Najib Mikael, ist einer der Hoffnungsträger der Stadt, für viele eine Autorität. Angesichts der völlig zerstörten Altstadt Mosuls mag er nicht von einer Trümmerwüste sprechen. Nein, es sei noch schlimmer. Es ist keine Wüste, leider nicht. Es ist ein Dschungel, wo nur die Stärksten überleben. Und es gibt dort Schlangen, Löwen, viele wilde Tiere, die sich gegenseitig auffressen. Es ist ein Ort geworden, in dem absolute Gewalt herrscht. Und heute kann man damit nur auf eine Weise überhaupt noch wieder aufhören, nämlich mit den Mitteln der Kultur, durch Erziehung, durch Vergeben, durch Frieden. Man muss am Bürgersinn aller Iraker arbeiten, ohne auf ihre Religion zu schauen. Im Augenblick versucht jede Religion, die andere zu dominieren. Dabei ist das eine uralte und sehr gemischte Kultur. Muslime, Christen, Juden, Armenier, Assyrer, Chaldäer, sie haben immer zusammengelebt. Dahin müssen wir wieder kommen. Wir müssen jedem darin wieder eine Identität geben. Dass auch die sozialen Strukturen vom IS derart zerrüttet wurden, das sei das größte Problem. Selbst wenn der IS militärisch besiegt wurde, ist er doch ideologisch noch sehr präsent. Alles ist ganz auf die Religion fixiert und jeder misstraut jedem. Wir wollen, dass die Menschen über die Religion hinausgehen, dass sie ihren Humanismus wiederfinden. Welche konkreten Fragen es aufwirft, den Humanismus wiederzufinden, hat die Schauspielerin Susanne Abdul-Majid erlebt, die im Rahmen eines Projekts des Schweizer Theatermachers Milo Rau in einem Café in Mosul gemeinsam mit irakischen Schauspielern die Orestie des Aeschylus aufführte. Intensive Gespräche mit Schauspielern und Zuschauern habe es im Umfeld der Proben und Vorstellungen gegeben, erzählt sie. Im Kern sei es dabei immer nur um eine Frage gegangen. Was machen wir mit den IS-Kämpfern?
Bestrafen wir sie mit dem Tod oder können wir verzeihen? Einige junge Leute sagten zu Beginn, nein, die müssen wir abknallen, wir müssen die töten, wie sie uns getötet haben. Es geht nicht anders. Sie haben uns verrottetes Wasser trinken lassen. Sie haben uns vergammeltes Essen essen lassen. Sie haben uns körperlich zerstört, aber vor allem seelisch.
Auch die konkreten Fragen, wie mit den IS-Kämpfern umzugehen sei, scheinen im Moment schier unlösbar zu sein.
Wir wollen, dass das Morden stoppt, aber wie? Was machen wir mit ihnen? Stecken wir sie in Gefängnisse? Gibt es ein faires irakisches Gericht? Vieler Meinung nach, nein. Korruption, Freikäufe. Was machen wir? Wir sind auf uns alleine gestellt. Aber was tun wir? Wir können diese Leute auch nicht in der Stadt haben. Und vor allem, wer sind denn diese Leute noch? Es gibt über 2000 Schläfer in der Stadt. Wohin? Mit den Kindern der ISIS-Kämpfer? Wohin mit den ehemaligen Frauen, die jetzt außerhalb Mosuls in den Zeltlagern leben? Wie können wir sie reintegrieren in die Gesellschaft? Müssen wir das? Sollten wir das? Können wir das? Es ist wahnsinnig schwierig.
Susanne Abdul-Majid wuchs in Deutschland auf. Ihre Mutter stammt aus Mosul. Und auch die Tochter fühlt sich Mosul zugehörig.
Und deshalb war auch sie bei der UNESCO-Konferenz, von der Jürgen König berichtete. Den Geist von Mosul wieder lebendig machen, das Thema gestern auf Schloss Chambord. Der mexikanische Filmregisseur Carlos Reygadas hat einen festen Platz auf dem Festivalkarussell. Seit Jahren dreht er darauf seine Runden, wird mit einer gewissen Zuverlässigkeit zu den Festivals nach Cannes und nach Venedig eingeladen. Routine allerdings ist das Letzte, was man Reygadas vorwerfen möchte. So stellt er sich in seinem jüngsten Film Nuestro Tiempo einer ganz besonderen neuen Herausforderung. Er tritt zum ersten Mal als Regisseur und gleichzeitig als Schauspieler in Erscheinung in der Hauptrolle des Farmbesitzers und Schriftstellers Juan, der das Prinzip der offenen Beziehung erst einmal für seine Ehe gut heißt, dann aber doch, als es ernst wird, stark in Zweifel ziehen muss. Mit unserem Filmkritiker Rüdiger Susland habe ich über Nuestro Tiempo gesprochen. Das klingt vom Plot her nach einem klassischen Beziehungsdrama, wird aber als Western annonciert. Herr Susland, was ist Nuestro Tiempo? Ein Liebeswestern?
Kann man schon sagen. Ja, es ist erstmal ein Film über die Natur. Der nimmt sich auch alle Zeit und fängt relativ langsam an, bewegt sich im Rhythmus der Tageszeiten und wir lernen erstmal das Leben kennen von diesem Juan und seiner Ehefrau, auch von den Kindern. Das ist übrigens die tatsächliche Ehefrau, die auch diese Rolle spielt. Reygadas hat ja immer schon mit Laien gern gearbeitet und es sind seine Kinder, die die Kinder spielen. Und in diesen Kinderspielen und Kinderritualen und die Kinder spielen unter anderem auch Mann und Frau, da spiegelt sich schon alles, was in diesem Film dann noch passieren wird.
Also erstmal die heile Welt, bevor die große Katastrophe reinbricht?
Ja, wobei es keine paradiesische Unschuld ist. Das merkt man an den Tieren, denn dieses Paar, die züchten Kampfbullen. Das heißt, wir erleben auch von Anfang an aggressive Bullen in Kämpfen. Wir erleben auch mal, wie einer ausbricht und ein Pferd tötet. Das ist ein sehr naturalistischer Film in dem Sinn, dass er manchmal fast so dokumentarische Passagen hat. Und insofern geht es schon auch um die Instinkte, um das, was vielleicht uns Menschen auch zugrunde liegt, was uns mit dem Tierischen oder mit der Natur verbindet.
Also das Testosteron, das Animalische und das Menschliche wird zur Schau gestellt.
Ja, das kann man unbedingt sagen. Es entfesselt sich dann natürlich schon so ein Melodram, würde man sagen, wenn es nicht ein Film von Reygadas wäre, weil er dann doch ein bisschen anders erzählt. Aber eine melodramatische Konstellation, weil eben die Ehe erstmal so auf dem Papier, wenn man so will, eine offene Beziehung ist und gleichzeitig dieser Mann Juan ein Control-Freak ist, sehr eifersüchtig und er will auch alles wissen. Und was er seiner Frau am meisten übel nimmt, das ist gar nicht, dass sie fremd geht mit einem Cowboy, der dann auch noch aus Amerika kommt, sondern dass sie es ihm nicht sofort sagt. Da ist sein Ego, wenn man so will, gebrochen und über diesen Bruch kommt er schlecht hinweg. Das hat dann eine Seite, die sehr ernst ist, die sehr eben melodramatisch ist. Es hat andererseits dann auch eine Seite, die, wenn man so will, gebrochen ist, weil sie durch die Kinder dann wieder fast ironisch gebrochen und gespiegelt wird. Es gibt zum Beispiel auch Momente des Erzählens, wo ein Erzähler die Handlung zusammenfasst und der Erzähler, der ist von einer Kinderstimme gesprochen, der aber ein sehr erwachsener Text ist.
Ist das das typisch Reygadas-sche, was Sie gerade angedeutet haben, weil Sie sagten, er erzählt anders seine Geschichten?
Ja, ich glaube, das Typische ist zum einen mal, dass er immer Passagen hat, die sehr dokumentarisch ist. Über die Natur haben wir schon gesprochen. Also die Natur spielt in allen seinen Filmen eine sehr große Rolle. Das ist dann nicht nur die menschliche Natur, sondern es sind auch einfach Landschaftsbilder. Dadurch ist das auch ein Western, weil der Western ja unter anderem immer nicht nur von den Menschen alleine zählt, sondern auch von ihrem Verhältnis zur Natur, weil er immer auch das menschliche Verhalten mit dem Verhalten von Tieren, aber auch mit der Größe und unter Umständen Monumentalität der Landschaft spiegelt. Und weil die Menschen im Western oft versuchen, moralisch zu handeln, versuchen, zivilisatorische Maßstäbe aufrechtzuerhalten, aber immer wieder daran scheitern und eigentlich auch die Amoral und manchmal Unmoral des Menschlichen rauskommt. Also wir erleben im Western selten Charaktere, die moralisch sauber bleiben.
Inwiefern urteilt denn Regard das moralisch? Bezieht er irgendwie Stellung pro offene Beziehung oder kontra?
Nein, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, er versucht schon sehr eindeutig, Männern und Frauen das Gleichgewicht in diesem Film zu geben. Aber am Ende und vielleicht auch noch dadurch, dass Regard das selber den Mann spielt, kann man sagen, wir haben auf der einen Seite eine Analyse, fast schon auch eine Ironisierung des sozusagen Klischees des typischen lateinamerikanischen Machos. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein seelenzerfurchtes Drama und eine Selbstauseinandersetzung. Es hat so eine Note auch von einem Bergmann-Film, Ingmar Bergman, der immer Filme gemacht hat, die sehr intensiv waren und wo die Menschen mit sich selbst am härtesten ins Gericht gegangen sind. Und das kann man sagen, es geht um Männer und die Zerstörung oder die Dekonstruktion von Männlichkeit.
Sehr vielschichtig klingt es in meinen Ohren und eine dringende Empfehlung Ihrerseits?
Ich finde das einen ganz tollen Film, der ist sehr spannend, der ist voller Verweisen auch auf die Filmgeschichte, etwa an Friedrich Wilhelm Murnau Sunrise kann man denken. Es ist aber dann auch ein Film, der einfach sehr, sehr schön ist und der über die Kinder eine ganz große Leichtigkeit bekommt, einen Humor. Ich habe diesen Kindern wahnsinnig gern zugeschaut.
Rüdiger Soßland über Nuestro Tiempo, den neuen Film von Carlos Reygadas. Heute läuft er in den deutschen Kinos an. Dass man wahnsinnig gerne zuschaut, das wünschen sich wohl die meisten Theatermacherinnen und Theatermacher von ihrem Publikum. Beim Festival Theater Formen, das jährlich wechselnd in Hannover und in Braunschweig ausgerichtet wird, bei den Theaterformen steht aber nicht so sehr das Gerne im Fokus, also der pure Genuss. Vielmehr geht es darum, neue Formen der Begegnung zwischen den Darstellenden und den Rezipierenden auszuprobieren. Gemütlich zurückgelehnt im dunklen Publikumsraum, das gibt es eher selten bei den Theaterformen. Michael Lages hat sich beim aktuellen Jahrgang umgesehen.
Die Wanderung beginnt am Küchengarten mitten in Linden, Hannovers einstigem Arbeiterviertel. Wohin schickt uns der argentinische Regisseur Marco Carnale im Projekt über die Geschwindigkeit des Lichts, sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit in den Alltag der Geschichte, wo vor bald 80 Jahren eine jüdische Gartenbauschule im Stadtteil Ahlem zur Außenstelle vom KZ Bergen-Belsen wurde und wo jetzt in einer Islamschule um die Ecke, in einer Medresse, Zugewanderte und Deutsche einander die eigenen Geschichten erzählen, Lieblingsmusik inklusive.
Marmorstein und Eisen bricht, aber meine Liebe nicht.
In der Ägidienkirche im Zentrum einer Ruinenstätte des Gedenkens an die Opfer von Faschismus und Krieg endet das Projekt mit einem ziemlich komplexen Laienspiel. Bürger unterschiedlichster Herkunft erzählen von Omas und Enkeln, der Flucht aus Syrien und der Suche nach vergessenen Toten. Die Stadt hört zu, die Stadt spielt mit. Mehr als sonst sieht es in diesem Festivaljahrgang so aus, als würde das Theater an sich eigentlich gar nicht mehr gebraucht, jedenfalls nicht, um das klassische Gegenüber von Bühne und Publikum zu etablieren. Für Kurzzeit etwa, ein Projekt des Russen Konstantin Steschik, wird nur ein ursprünglich leerer Raum benötigt, in diesem Fall die Bühne des Schauspielhauses. Vollgerümpelt ist sie mit wild gemischtem Mobiliar. Auf Stühlen, Couches und Sofas dazwischen wartet Publikum darauf, dass irgendetwas geschieht. Aber nur aus Kopfhörern machen sich die Themen der Installation bemerkbar, das Altern und das langsame Verdämmern im Vergessen. Derweil erzählen auf der kleinen Bühne des Hauses afrikanische Frauen von Schmerz und leidvollen Erfahrungen mit weiblicher Genitalverstümmelung. Zwischen den Berichten vom Grauen und zuvor, sehr wichtig, von der Tradition der Geschlechterbilder in ihren Ländern, singen die sieben Frauen. Und es wirkt wie ein Wunder, wie sich die traditionelle Gemeinschaft im Gesang gegen allen Schrecken behauptet.
Ja,
My Body Belongs to Me, mein Körper gehört mir, ist ein Manifest von Aktivistinnen. Auch ein anderes Projekt mit diesem Anspruch kam gut ohne Theater aus. Mohammed Al-Attar hat mit Omar Abu Sada und Bissana Al-Sharif eine Spurensuche in den Trümmern der einstigen syrischen Kulturmetropole Aleppo arrangiert. 10 Stück Publikum werden da mit Puzzlestücken aus einer Art Stadtplan auf verschiedene Viertel verteilt und hören von einem Albtraum.
Vor einem Monat etwa wachte ich von einem schrecklichen Albtraum auf. Ich war in unserem Viertel in Aleppo, wusste aber den Weg zu unserem Haus nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht finden.
Dann setzt sich eine Art Pate uns gegenüber. Im Handy hat er die Stimme eines früheren Bewohners unseres Viertels dabei. Dessen Heimat war der Bürgersteig vor dem Haus.
Soweit ich mich zurückerinnern kann, gibt es vor unserem Haus einen Bürgersteig. Mein Papa wollte uns immer im Blick behalten. Deswegen trafen wir uns immer alle mit den Kindern der Nachbarschaft auf diesem Bürgersteig.
10 Minuten erzählt dieser Pate im Stimmengewirr mit allen anderen vom Leben im Viertel. Dann ist jeder und jede von uns gefordert, der Stimme aus dem Handy eine eigene Erinnerung auf Band zu sprechen. Die Installation beschwört große Nähe, mehr als erste Bekanntschaft, aber mit dem Fremden kann und will sie nicht stiften. Nach nicht einmal einer halben Stunde ist Schluss. Je eine knappe Stunde lang hören wir an anderer Stelle im Video wildfremden Menschen zu, die im Projekt des Schweizers Mats Staub von Geburten und Sterbefällen in den jeweiligen Familien erzählen. Auch diese Geschichten berühren, ja, aber immer nur im Augenblick. Was fehlt da eigentlich? Vielleicht der lebendige Transfer, die Verwandlung, die doch eigentlich das Theater stiftet.
Ein desillusionierter Michael Lages über das Festival Theater Formen, das am Sonntag in Hannover zu Ende geht. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beschäftigt auch die Kultur. Das weiß Anja Reinhardt. Sie hat jetzt die Kulturmeldungen.
In Kassel findet zur Stunde eine große Demonstration unter dem Hashtag Zusammen sind wir stark statt für demokratische Grundwerte und gegen Hetze, Hass, Extremismus und Gewalt. Und auch die Documenta, eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt, die alle 5 Jahre in Kassel stattfindet, hat sich dieser Demonstration angeschlossen. Sabine Schormann, die Generaldirektorin der Documenta und Museum Fridericianum GmbH, beschrieb die Stimmung in der Stadt kurz vor der Kundgebung so.
Die Kulturszene, aber ganz Kassel, ist wirklich geschockt und entsetzt. Und es gibt unendlich viele Menschen, die wirklich offen und sehr intensiv jetzt gegen rechte Gewalt eintreten. Und das ist wirklich ganz, ganz vielen ein Anliegen. Vor einer solchen Erfahrung stehend ist hier ein ganz, ganz deutlicher Schulterschluss zu bemerken, der sich, glaube ich, heute auch in dieser Großkundgebung ausdrücken wird.
Die Documenta hat ja eine Geschichte, die direkt mit rechter Ideologie verknüpft ist, denn die Kunstschau ist gestartet als Plattform für Künstler bzw. Kunst, die von den Nationalsozialisten als entartet etikettiert wurde. Auf der letzten Documenta 2017 gab es sogar einen direkten Bezug zur rechtsradikalen Szene in Kassel, denn das Künstlerkollektiv Forensic Architecture zeigte eine Arbeit, die bewies, dass die Aussagen nach dem Mord des sogenannten NSU an Halil Yozgat in einem Café der Stadt, die der V-Mann gemacht hatte, der am Ort war, so nicht stimmen konnten. Der Verfassungsschutz ging dem aber nicht nach, was Forensic Architecture bis heute kritisieren.
Ich war von der Arbeit schon auf der Documenta extrem angetan und habe unter anderem auch angeregt, dass eine Oper, die entsteht in Hannover, wiederum hier auch nach Kassel kommen soll und sich mit dem Thema befasst. Die Kunst ist hier sehr tief eingedrungen und hat, glaube ich, Wahrheiten aufgedeckt, vor denen viele andere noch die Augen verschlossen haben.
Die Oper, von der Sabine Schormann hier spricht, befasst sich mit dem Mord an Halil Yozgat und wird im April 2020 in Hannover uraufgeführt. Alte Schlösser oder Gutsherrensitze, in denen zeitgenössische Kunst gezeigt wird. Das ist das Rezept der internationalen Ausstellung Rohkunstbau, die seit einem Vierteljahrhundert jedes Jahr in Brandenburg stattfindet. Dieses Jahr muss die Schau, die unter dem Titel Inside Out, Outside In, Innenwelten, Außenwelten schon angekündigt worden war, abgesagt werden. Das gab der Verein der Freunde des Rohkunstbau e.V. heute bekannt. Grund dafür ist der Ausstieg des langjährigen Trägers der Ausstellung, der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg. Anlässlich des 25. Geburtstages der Rohkunstbau soll es aber zumindest eine Publikation geben. Daran wird gerade gearbeitet, wie Arvid Böller, Vorsitzender des Vereins, auf Nachfrage sagte. Für eine 26. Ausgabe der Ausstellung habe außerdem die Landesregierung ihre Unterstützung angekündigt.
Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank dafür. Noch einmal zum Fall Lübcke. Es hat 2 weitere Festnahmen gegeben. Mehr dazu gleich in den Nachrichten und auch in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. An dieser Stelle dankt für Ihr Interesse Marja Elmenreich.